2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 27. September 2018. Ja, dieses Mal genau 19.10 Uhr, das haben wir uns extra so ausgesucht. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am kommenden Sonntag. Ja, es ist das erste Aufeinandertreffen beider Hamburger Profimannschaften in der zweiten Bundesliga. Und zu diesem Spiel habe ich mir heute Guido und Christian eingeladen. Um meine Gäste ein bisschen besser einordnen zu können. Also mit beiden verbindet mich eine langjährige Freundschaft. Guido kenne ich seit fast 30 Jahren, habe zusammen mit ihm die Schulbank gedrückt. Christian kenne ich ja so um die 25 Jahre und mir war es heute irgendwie wichtig, dass wir, ja, dass es halt ein bisschen, sag ich mal, kuschelig ist in diesem Gespräch. Und deswegen, genau aus diesen Gründen, habe ich mir die beiden eingeladen. Guido ist derjenige, der eher nicht so oft ins Stadion geht, aber sich unglaublich gut mit dem Fußballsport an sich und dem taktischen im Speziellen auskennt. Und Christian ist seit Jahrzehnten auch Stadiongänger und kann uns ein bisschen was zum Drumherum und Stadion erzählen. Ich denke, das ist für heute Abend eine ganz gute Kombination und ich begrüße die beiden. Moin Guido, moin Christian.
Ja, moin moin.
Hallo Heini.
Na? Moin. Na. Auch wenn das Spiel ein besonderes ist, oder sag ich mal das Gespräch heute Abend, möchte ich euch bitten, machen wir immer so hier im Podcast, dass ihr euch bitte einmal vorstellt, dass ihr einfach mal erzählt, wer ihr seid, was ihr so macht, was euch mit eurem Verein verbindet und wo man euch vielleicht nochmal im Netz findet, wenn ihr das wollt. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch.
Ja, ich würde anfangen. Christian, moin moin. Ich freue mich dabei zu sein. Zum Sportlichen und zum Bezug zum HSV. Ich habe, glaube ich, seit 25 Jahren ungefähr eine Dauerkarte. Damals noch Westkurve und dann nahm so die Entwicklung seinen Lauf. Fanclub haben wir auch, ein UFC mit diversen Kumpels und Freunden. Fahren gerne mal auswärts, auch in dieser Runde. Und besuchen natürlich so oft es geht alle Heimspiele. Wenn das mal nicht geht, lässt sich auch sehr schnell Ersatz finden. Das passt immer ganz gut. Zum HSV gebracht hat mich sicherlich das Umfeld in der Schule, aber auch mein Vater, der mich da mitgenommen hat, der früher auch als Ordnungsdienstleiter da tätig war während seines Studiums und so. Also das ging alles sehr schnell los. Und so bin ich dabei geblieben.
Ja, alles klar. Also du sagtest gerade Fanclub. Wie heißt der nochmal?
Also inoffiziell heißen wir Könige des Nordens. Und das sieht man auch auf diversen Poloshirts, Aufklebern und wir haben auch einen Banner. Als wir damals vor weiß ich nicht wie vielen Jahren den angemeldet haben, war der Name allerdings schon vergeben. Schönen Gruß an die Kollegen. Deswegen heißen wir jetzt offiziell Rautenkönige, aber firmieren tun wir trotzdem oder Könige des Nordens.
Okay, und wie viel seid ihr so ungefähr?
Wir sind so knapp 20 Leute offiziell im Fanclub.
Okay.
Davon auch fast alle Mitglieder beim HSV. Mhm. Und im Rand, im Dunstkreis dann noch diverse andere, die dann auch gerne mal mitfahren und sich daran beteiligen.
Das heißt, du wirst ja bei dem Spiel am Sonntag sein und die anderen wahrscheinlich auch irgendwie alle. Das ist natürlich ein Spiel, was dann irgendwie alle anzieht wahrscheinlich, ne?
Richtig, auf jeden Fall. Also wir haben auch ein kleines Rahmenprogramm geplant mit Frühstück zusammen. Das muss an so einem besonderen Spieltag natürlich sein.
Okay, alles klar. Guido, du wirst nicht beim Spiel sein, richtig?
Ja, das stimmt. Ich werde das Spiel natürlich gucken.
Ja.
Vermutlich mit Freunden zusammen. Und ja, bin natürlich gespannt. Der Zugang zum HSV ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ich bin jetzt seit 42 Jahren Mitglied beim HSV, seit Geburt.
Genau, weil ich gerade fragen, sag doch mal, wie alt du eigentlich bist, dann sieht man,
genau.
wie sozusagen kurios das eigentlich ist.
Ja, das stimmt. Damals die Arbeitskollegen von meinem Vater haben mich angemeldet beim HSV, also noch vor der Geburt, zur Geburt. Und ihm das sozusagen geschenkt. Er selber war langjähriger HSV-Fan. Und das war irgendwie da selbstverständlich. Er ist auch mit seinen Schülern, er war Lehrer, regelmäßig zum HSV gefahren. Also er hat den Jungs in Aussicht gestellt, wer Lust hat mitzukommen, haben sich dann am Farmser Bahnhof getroffen und sind dann zum HSV gefahren. Ich habe gehört, das war auch ganz gut für die Geschichtsnote und für die Deutschnote. Also man sollte das nicht verpasst haben damals. Und ja, das war so ein bisschen der Einstieg natürlich für mich. Und dann habe ich selber noch beim HSV 9 Jahre Jugendfußball gespielt Und so richtig erinnern kann ich mich sogar noch, ist wirklich lange her, aber es muss irgendwann Anfang 80 gewesen sein. Ich habe jetzt nicht gegoogelt. Das war ein Spiel HSV Real Madrid. Ich kann mich erinnern, da war ich dann 5 Jahre und in unserem Haus wurde es sehr laut und dann bat ich meine Mutter, einfach mal den Fernseher anzumachen und irgendwann kam dann auch mein Vater aus dem Stadion und im Nachhinein war mir dann klar, dass es dieses Spiel gewesen ist und das war sozusagen ja auch für mich so der emotionale Einstieg. Ja, es waren 5-0-Sieg, kann man, oder darf man gar keinen mehr sehen heutzutage, aber das war wirklich so. Die haben da wirklich Real Madrid 5-0 geschlagen und ja, das war sozusagen, genau, so die Anfangszeit mit dem HSV.
Ja.
Die ich verbracht habe.
Okay. Ich kenne dich ja nun schon ewig und ich weiß halt, wie nerdig du bist, so mit sehr vielen Sportarten und mit den taktischen. Willst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Es ist ja auch nicht nur Fußball, was dich umtreibt.
Ja, also generell Sport, das stimmt. Auch amerikanische Sportarten sehr viel. Also ich für mich nur ziehe da auch ganz gerne Vergleiche. Oder was mir so halt auffällt, auch jetzt bedingt durch also Einzelsportarten, Tennis verfolge ich oder Golf verfolge ich und dann eben auch zu den Mannschaftssportarten hin, zu den 3, 4 großen, zu den amerikanischen Sportarten. Ja, da fallen einem immer wieder interessante Sachen auf und auch so ein bisschen Quervergleiche vielleicht zum Fußball, ja, was man vielleicht so irgendwie mit einbeziehen könnte. Aber das müssten wir dann oder das kann man halt speziell sehen, wenn einem da was auffällt.
Okay, alles klar. Dann erstmal vielen Dank ja, für eure beiden Vorstellungen. Ich nehme mit, Christian hat sich das irgendwie selbst ausgesucht, so halbwegs und du bist ja irgendwie reingeraten in die ganze Geschichte, Guido, ne?
Ja, klar. Also, zumal ich dann ja auch 9 Jahre beim HSV gespielt habe. Also da war es irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also, da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, sondern im HSV war Hamburg und war eben mein Verein.
Klar.
So war das ist ja auch so. Es ist auch so, das merkt man ja auch heute bei den Kumpels mit Kids. Das war natürlich dann schon so, wenn Papa Samstagnachmittag nicht da war, irgendwann wusste man, wo er war und wollte dann natürlich auch hin. Ja. Oder es war interessant. Und als dann der Moment kam, wo Mama mitgenommen wurde, gegen den Willen der Mutter, ne, war es dann auch um ein Geschehen. Und so hat sich das bei vielen entwickelt. Und
ich meine, ich kenne das ja selbst noch. Ich bin jetzt seit 88, 89 bei St. Pauli irgendwie im Stadion und bin da auch Fan. Aber ich habe sicherlich natürlich auch noch irgendwie Ende der 80er, wenn HSV im Europapokal gespielt hat, das wir im Fernsehen angeguckt. Also insofern, weil das natürlich damals einen Stellenwert hatte, der Verein und wieder natürlich nach außen gestrahlt hat. Das war auch von meinem Gefühl her sehr weit weg von St. Pauli halt. War eine ganz andere Geschichte damals. Ne?
Ja. Wir waren ja auch einmal zusammen im Stadion, ne? Oder darf ich das nicht erzählen?
Das kannst du erzählen.
In Mordor war die jetzt zusammen.
Mit unseren Vätern, genau. Und einem Freund von uns beiden noch sind wir zum HSV gefahren, das ist richtig. Also ich war früher auch, also auch Westkurve, klar. Und habe mich dann aber auch so als Jugendlicher dann auch ab und zu mal so Tribüne oder Haupttribüne hingesetzt. Da hatte ich nicht so einen festgefahrenen Ritus oder Bezugsgruppe. Also ich bin auch dann regelmäßig hingegangen, auch wenn ich nie eine Dauerkarte hatte. Aber habe mir auf jeden Fall jede Saison Spiele angeguckt. Und das ist auch heute noch so. Also es ist meistens in der Saison so um die 2, 3 Spiele, wo ich im Stadion bin. Ansonsten verfolge ich die Spiele Fernsehen, Radio und ich lese halt auch viel nach.
Okay. Jo, lass uns doch mal starten. Ich meine, wir alle wissen irgendwie, was die letzten Jahre so beim HSV passiert ist. Dafür sind wir alle zu dicht dran hier in der Stadt. Deswegen würde ich einfach gerne mal, ja, wenn es ins Sportliche geht, mal mit der letzten Saison starten. Das ist ja tatsächlich die Saison, wo ihr dann noch abgestiegen seid. Ihr seid mit Gisdol als Trainer gestartet, der dann abgelöst wurde durch Hollerbach und dann letztendlich von Titz. Ich habe dann übrigens immer einen Ohrwurm hier von AC/DC Dirty Deeds. Kommt mir immer sofort, wenn ich diesen Namen sehe. Gut, ja, erzählt doch mal so, wie ihr die letzte Saison vom Sportlichen her und von der Stimmung so wahrgenommen habt. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, ganz kurz schon mal dazu. Das ist natürlich, hat natürlich eine Entwicklung genommen über Jahre, wie auch alle wissen. Ne? Das ist ja nicht umsonst, dass ganz Fußball-Deutschland dem HSV den Abstieg gewünscht hat. Erklären konnte mir das noch keiner so richtig, egal in welcher Stadt ich war. Die Diskussion führe ich dann auch immer ganz gerne. Aber vermissen tun sie einen ja schon so ein bisschen jetzt, nützt aber nichts. Das nahm ja eine Entwicklung. Und so war es auch sportlich dann alles nicht mehr ganz so verwunderlich, dass es nicht so reibungslos lief. Und die Trainerwechsel waren auch nicht mehr nachzuvollziehen irgendwann. ist natürlich dann immer das Mittel, was man, zu dem man greift als Vorstand oder als sportliche Leitung. Aber generell ist es immer eine Katastrophe, wenn man absteigt. Das kennt jeder Fan, ob es Köln ist oder wer auch immer. Und so haben wir es halt auch wahrgenommen. Man war ein bisschen deprimiert, man hat es aber über Monate lang schon in sich aufgearbeitet.
So das war persönlich. Das war wie so jemand, der so schon sehr lange schwer krank ist irgendwie und dann.
Richtig.
Wo man sich also, schon lange gewöhnen kann, dass der natürlich irgendwann sterben wird,
wahrscheinlich. So. Richtig. Und dennoch hat man immer die Hoffnung gehabt. Also ich bin generell da eher optimistisch und werde da noch immer ausgezählt von meinen Jungs, warum ich immer noch so denke. Aber man hofft natürlich, dass dann der ein oder andere Spieler die Kurve kriegt, dass der Trainer jetzt das Ruder rumreißt mit neuen Techniken oder Trainingsmethoden oder dann doch noch jemand verpflichtet wird, der das alles in Schwung bringt. Aber das ist ja alles nicht passiert. Trotzdem hofft man das tatsächlich. Und wenn man dann dem Tod in Anführungsstrichen von der Schippe springt, die Jahre davor, dann denkt man irgendwie im Inneren auch noch, das schafft man nochmal. Aber wenn es dann nun mal passiert, dann ist es eben so. Also wie gesagt, ich war da dann irgendwann relativ emotionslos, will ich nicht sagen, aber es war dann eben so.
Mhm. Guido, was ist letzte Saison falsch gelaufen?
Ja, wollen wir direkt über die letzte Saison sprechen oder vielleicht einen Tick früher anfangen? Also die entscheidenden Jahre in der Neuzeit des HSV, finde ich, sind einfach die Mega-Enttäuschung, wo es sportlich noch gut lief, angefangen mit 2008, 2009, wo sie einfach diese dramatischen Spiele gegen Werder Bremen hatten. HSV zu dem Zeitpunkt Tabellendritter war am 28. Spieltag, Bremen war Zehnter, sie hatten fast 20 Punkte Vorsprung vor Werder und im Endeffekt haben sie alles verloren. Also sie haben das Pokalspiel dramatisch verloren im Elfmeterschießen, dann kam Hin- und Rückspiel im Europacup, wo sie das erste Spiel mit Tuchowski-Tor in Bremen gewinnen, dann zu Hause, da gab es diese Papierkugel, aber auch so zwischenzeitlich ist 1-3. Also ich kann nämlich auch an das Tor von Pizarro noch erinnern. Rost hatte bis dahin eine sehr gute Saison gespielt. Das war echt ein Tor, wo wir leider wie so eine Bahnschranke gefallen ist. Das ist aus 20 Metern und das war verhinderbar. Aber im Endeffekt, klar, man kann immer drüber sprechen, ob Tore verhinderbar sind. Das Spiel wurde dann auch verloren. Und dann eben nochmal das Punktspiel, wo dann eben gar nichts mehr ging, wo die Mannschaft natürlich auch mental eigentlich in Bremen gar nicht mehr anwesend war. Also das war ein ganz krasser Nackenschlag, also für mich sogar, finde ich, eigentlich der entscheidende. Dann hattest du das nächste Jahr, wo du dann auch Euroleague-Halbfinale spielst. Also wir sprechen zweimal über das Halbfinale in Europa League, auch wenn es nicht die Champions League ist. Meiner Meinung nach ein mega Erfolg. Du hast die Möglichkeit, das Finale zu erreichen zu Hause. Wir spielen gegen Fulham. Anderes Halbfinale ist Liverpool gegen Atletico. Ich will jetzt nicht sagen, man träumt hier vom Finale gegen Liverpool. Aber im Endeffekt, Hauptsache das Finale erreicht. Du spielst zu Hause ein Spiel 0-0, hast mehr Chancen. Schwarzer hieß damals der Torwart der Australier von Fulham und hat gut gehalten. Und dann gehst du durch ein Traumtor mit Petrisch in Führung in Fulham und schaffst es dann noch in den letzten 20 Minuten das Spiel zu verlieren und schaffst das eben nicht. Nicht witzigerweise, aber Christian und ich hatten Karten fürs Finale schon. Und wir beide waren dann auch an dem Tag, wo Atletico gegen Fulham gespielt hat, in Hamburg auch auf dem Kiez, haben uns die englischen und spanischen Fans angeguckt und waren auch sogar im Stadion. Und viele andere haben ihre Karte dann verkauft, weil sie es einfach nicht ertragen konnten. Wir haben dann die beiden Vorlahn-Tore gesehen. Schweigend, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir viel über das Spiel gesprochen haben. Also es war schon eine große Enttäuschung. Und ja. Das Jahr darauf kam dann eben das Derby gegen St. Pauli. Mhm. Und auch da muss man sagen, hatte man die erste Halbzeit, glaube ich, zwei, drei gute Chancen. Und St. Paulis Achse damals, glaube ich, war mit Gündoğan, Zambrano, Boll, Lehmann und Asamoah ja vorne. Und was natürlich genial war in dem Spiel war von Stanislavski, dass er Benedikt Piqué gebracht hat.
Weil okay, du willst jetzt so direkt vom quasi Rückspiel. Es gab ja auch noch ein Hinspiel.
Genau, Hinspiel war ja das Spiel noch mit Petrisch, wo er dann auch das 1-1 gemacht hat. Auch da
fand ich den Traumtor.
Ja. Genau, da war der HSV schon nicht gut. Da waren sie auch schon die Mannschaft, die eigentlich von Minute zu Minute nervöser wurde. Mhm. Klar ist auch ein bisschen verständlich aus diesem.
Da muss ich auch erst sagen, also das war ja 2011 und ich gehe ja wie gesagt schon seit 1889 im Stadion. Das war zum ersten Mal für mich irgendwie greifbar. Man kann diesen HSV schlagen. Das hatte ich noch nie gehabt, auch nicht in den Spielen damals. Ist Ende der 80er, Anfang der 90er, da gab es mal 0-0, das war schon ein Riesenerfolg. Gab aber auch so ganz herbe 0-5 Klatschen mit Vortor, Ronaldo und die da alle getroffen haben. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ey, die sind bezwingbar, man kann die hier heute schaffen. Ne? Und dann wird wird Petritsch eingewechselt und haut da ein Ding im Giebel irgendwie. Und das war für mich eine gefühlte Niederlage, das Ganze. Ja, das hätte ich gerne schon gewonnen.
Also interessant, dass du das sagst, weil also das war auch so aus unseren Empfinden heraus. Ich kann natürlich nicht für alle HSV-Spieler sprechen, aber jetzt für mich die Jahre davor, wenn du in der Bundesliga auch meinetwegen mittelmäßig warst und du mit Nando gespielt hast oder so, du wusstest aber, du hast gegen St. Pauli gespielt und du hast einfach 3 Punkte eingeplant. Und das war völlig normal, weil St. Pauli in den Jahren auch mit einem gewissen Demut ins Volksparkstadion kam. Also du hattest nie das Gefühl, dass die mit breiter Brust aufgetreten sind, sondern es ging eigentlich nur darum, okay, wenn sie ein bisschen Glück haben, holen sie einen Punkt, aber das war nicht auf Augenhöhe.
Man muss auch dazu sagen, es gab ja damals keine Heimspiele für uns am Millerntor. Wir haben ja beide Spiele immer bei euch gespielt. Also wir hatten ja immer eine permanente Auswärtsspielsituation, was es ja nochmal umso schwieriger gemacht hat. Deswegen mit dem neuen Stadion waren wir dann zum ersten Mal in der Lage überhaupt, dann 2011 ein Heimspiel gegen euch zu spielen. Das hatten wir bis dato nie. So,
das war mal dazu. Und damit kamt ihr auch nicht besonders gut klar in den Jahren davor. Also das hat man auch gemerkt. Also da habt ihr euch nicht wohlgefühlt im Volksparkstadion. Nee, klar. Das war eben anders 2010, 11. Und dann eben das Rückspiel, dass er dann Benedikt Piquet aufgestellt hatte. Kessler war vorher oder Stammtorwart oder war es auch danach? Das weiß ich nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall kann ich mich noch an die Ecke erinnern. Ich wusste nicht mehr, dass es Matt Tyson war, der da versucht hat, aus kürzester Distanz das 1-0 zu erzielen. Aber ich kann mich an diese Parade, die hat sich so eingebrannt, erinnern, weil er hat seinen Fuß völlig abnormal das ganze Bein gedreht, eher so wie so ein Eishockey-Move und hat diesen Ball auf der Linie gestoppt. Und da hat man diesen Willen von Piquet gemerkt. Also ich fange hier gegen den HSV heute kein Tor, egal was es kostet. Und das war auch ein Zeichen. Ich meine, 2 Minuten später kam diese Ecke, das Tor so ein bisschen aus dem Nichts, das 1-0 dann von Asamoah. Und die restliche Spielzeit, kann ich mich auch noch erinnern, war der HSV geschockt. Also da kam kein vernünftiger Angriff mehr. Und das waren so 3 ganz derbe Nackenschläge, 8, also 2008, 9, 9, 10 und 10, 11, eben 2-mal Halbfinale Europacup, dann das Derby, obwohl ich es auch sportlich ein bisschen anders bewerte. Also St. Pauli ist danach ja auch relativ klar, glaube ich, abgestiegen. 8 Sieger
hat sie geholt. Exakt kein Spiel mehr gewonnen nach diesem Spiel.
Ja, 4 Spiele noch. Und ich hatte auch das Gefühl, ja, schön. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich glaube, Boll und Asamoah haben sich in dem Spiel auch ebenfalls komplett aufgerieben und auch danach waren die beiden körperlich relativ auf. Und ja, aber es hat zum Sieg gegen den HSV halt gereicht. Ja, und das waren für den HSV auf jeden Fall ganz schwierige Spiele und Momente vor allem, die geprägt haben. Und danach ging es eigentlich erst los, dass sie unsicher wurden. Also die Führung, beziehungsweise wir hatten dann ja in den Jahren danach Trainerwechseln von 4 bis 2x4, beziehungsweise dann nochmal 14, 15, auch 4 Trainer. Es waren zwar dann immer so ein paar Spieltage Interimstrainer, Cardoso musste 2x aushelfen, dann einmal Arnesen, Knebel hat nochmal 2 Spiele gemacht, aber es waren dann immer Jahre so hintereinander, wo du 4 Trainer hattest. Wie soll eine Profimannschaft, egal welche Sportart, mit 4 verschiedenen Leuten, die sozusagen auf der Kommandobrücke stehen, im Klarkommen. Also das ist auch für die Spieler verdammt schwer. Es geht um Systeme im modernen Fußball sowieso oder in modernen Sportarten. Da wird nur noch in Zonen trainiert. Und wenn ein Trainer neu kommt, dann hat er auch seine eigenen Vorstellungen. Also mal ganz unabhängig davon, dass das Spielermaterial wahrscheinlich gar nicht so richtig dazu passt. Und also es musste immer nur improvisiert werden. Und in den Jahren, fand ich, waren ja auch die beiden Relegationsspiele gegen Fürth und KSC. Und da hätte man Also man hätte gegen Fürth schon absteigen müssen, da hat man Stropni zu verdanken. Im Rückspiel, also 0-0 Hinspiel, Rückspiel 1-1 in Fürth. Und witzigerweise Pierre-Michel Lasogga das 1-0 gemacht. Und ja, also da war eigentlich ein Abstieg schon auf jeden Fall mehr als greifbar. Also ich erinnere mich auch da die letzten Minuten, wie Westermann Querschläger macht im eigenen 16er und das war so ein großer Stürmer, auch mit A irgendwas komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, das hätte das 2-1 sein müssen geführt. War es nicht, HSV hat sich gerettet und danach Karlsruhe, da kann sich ja auch noch jeder dran erinnern. Also Karlsruhe war eigentlich die bessere Mannschaft in 1,5 Spielen bis zum eigenen 1-0. Und ab dem 1-0 von Karlsruhe in Karlsruhe, da hat sie der Mut verlassen. Da hat der Trainer die 10 Meter weiter zurückbeordert, was ein Glück für den HSV war. Der Trainer nochmal, Labbadia hat nochmal gewechselt, hat irgendwie einen kopfballstarken Innenverteidiger gebracht. Also dann gab es auch gleich, glaube ich, einen Pfostenkopfball oder so. Und und dann hat der HSV sich halt über Tomorrow, my friend, zum Schluss glücklicherweise gerettet.
Ja, das war exakt dann irgendwie die Sekunde, wo ich mir geschworen habe, ich werde nie mehr was sportlich zum HSV sagen, dass das Ding ist durch, das hat überhaupt keinen Zweck irgendwie.
Genau, und das ist der, was Christian vorhin angesprochen hat, dass daraus resultierte auch dieser Hass, also auch nicht nur daraus, aber auch das war für viele anderen Fans in Fußball Deutschland einfach so das i-Tüpfelchen, weil sie auch der Meinung waren, auch zu Recht, dass es in beiden Spielen relativ unverdient war in den beiden Jahren, dass HSV drin geblieben ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, man hat die Spiele gewonnen, also im Endeffekt zählt das Ergebnis. Aber wenn man sich das zustande kommen anguckt, war das eben genauso glücklich, wie man in den anderen beiden Halbfinalspielen vielleicht mit etwas Pech die Sachen verloren hat. Und das waren eben die Jahren, wo man, oder die beiden Saisons, wo man hätte absteigen können müssen. Und das habe ich so dramatisch letztes Jahr gar nicht gesehen. Also davor war noch die eine Saison mit Labbadia, wo man Zehnter wurde, 15, 16, wo auch wirklich mal ein Trainer vom 1. bis zum 34. Spieltag bei der Mannschaft geblieben ist. Man hat dann 10. Platz hat man erreicht, 41 Punkte, 5 Punkte vor der Relegation. Also das war wahrscheinlich das, was maximal machbar war. Und in der darauffolgenden Saison gab es dann eben auch Labbadia bis zum 6. Spieltag und dann hat Markus Gisdol übernommen. Und da hat man sich dann mit einem Punkt vor der Relegation auch ganz knapp gerettet, sag ich mal. Das alles habe ich in der 17er, 18er Saison eigentlich gar nicht so erwartet. Ich fand, wir waren da relativ gut aufgestellt. Ekdal, Wolle, sag ich jetzt mal so, im Mittelfeld, da hatte man auch mit Müller und Kostic auf Außen wirklich im Namen und auch Spieler, die jetzt noch nicht über den Zenit hinaus waren. Ich glaube, vorher geholt. Vorne mit Bobby Wood, der das Jahr zuvor ja auch funktioniert hatte. Dann hatte man Hahn noch gekauft von Augsburg, obwohl ich Hahn jetzt nicht als glücklichen Neuzugang sah, also auch schon im Vorwege jetzt nicht das, was er dann eben auch nicht gezeigt hat, sondern das passte meiner Meinung nach nicht ganz so. Aber da sah ich den HSV eigentlich relativ wenig gefährdet und dann kam eben auch dieser erste Spieltag, wo man einfach sagen konnte, da hat das Karma zurückgeschlagen. Da kam eben das 1-0 von Nikolai Müller und dann kam dieser Kreuzbandriss beim Torjubel und ich muss sagen, ich hatte relativ früh nach diesem Torjubel, wo man auch gesehen hat mit dem Knie und mittlerweile beim Fußball, man sieht das ja auch, man denkt dann gleich an einen Kreuzbandriss, zumindest an eine schwere Knieverletzung und da hatte ich gleich ein schlechtes Gefühl. Ich dachte gleich, oh, wenn das mal nicht doch für die ganze Saison irgendwie, ja, also am Ende vielleicht doch den Abstieg bedeuten konnte. Ich weiß nicht warum, aber der Gedanke kam mir relativ schnell nach dieser Verletzung.
Okay.
Eine Aneinanderreihung unglücklichster Umstände. Aber da kann man die Fans der anderen Mannschaften tatsächlich verstehen. Also das ist, wenn man sich das so anhört, wenn Guido das so aufzählt, das ist ja nicht mit anzuhören. Also das ist wirklich.
Ja. Okay, also ihr habt dann ja, wie gesagt, also ihr wart ja auch, ihr habt die ersten beiden Spieltage sogar gewonnen gehabt, die ersten beiden Spiele, ne? Sogar gegen Leipzig und so, glaube ich, ne? Kann das sein?
Ja, es war zuerst 1-0, was gegen Augsburg. Zweiter Spieltag weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir glaube ich, kurzzeitig Erster waren und genau. Dementsprechend auch, ich sag mal, die Hamburger Presse das vielleicht ein bisschen anders eingeordnet hat wie die meisten Fans. Ich glaube schon nach den Jahren zuvor, dass da keiner dachte, das wird jetzt sofort gleich in Europacup weitergehen, sondern das hat auch schon jeder von HSV-Fans gewusst, dass der Ausfall von Nikolai Müller definitiv nicht 1-1 zu ersetzen ist.
Ja, man darf die wertvollen Punkte auch nicht zu früh in der Saison holen, würde ich sagen.
Ja, also wir waren auch in Leipzig beim Auswärtsspiel, da fährst du dir natürlich auch an den Kopf, da hat keiner mit gerechnet und dann haust du die da weg, auswärts, da war natürlich die Euphorie wieder riesig, das ist normal. Ne?
Da haben die Ersten schon den Rathausmarkt möglicherweise ja, im Kopf geblockt.
Natürlich. Also das war die Jahre davor tatsächlich schlimmer und wenn man dann ins Büro kommt und da hängt schon wieder irgendwas ausgedruckt am Monitor mit wo man verarscht wird sofort, da war ein bisschen die Bremse schon drauf auf der Euphoriewelle, aber natürlich freut man sich. Ne? Man hofft dann wieder, da ist wieder der Punkt, dass man hofft, dass es bergauf geht und dass man die Kurve kriegt und so weitermacht, aber dann kommt eben doch der Dämpfer. Ne? Das ist jetzt ja ähnlich.
Ja, ich glaube, die zwischenzeitliche Hollerbach-Geschichte kann man mal ausklammern. Ich glaube, da wissen wir alle, das war, hat überhaupt nicht funktioniert, Guido, oder? Also das war, weiß ich nicht, wie du es vielleicht einschätzt, eine verlorene Zeit? Also hätte man TITS früher installieren müssen?
Naja, also sie haben Gistol entlassen zum Zeitpunkt, wo sie 17. waren. Und also man kann das so und so bewerten. Vielleicht zwei Spieltage Gistol noch mehr und man hätte vielleicht noch zwei, drei Punkte mehr geholt oder eben zwei Spieltage TITS mehr. Im Endeffekt ist natürlich 17. kein Platz, wo du jetzt sagen kannst, das spricht für den Trainer. Gistol hatte ja auch seinen Plan. Also das war jetzt auch nochmal so ein Faktor, wo auch da Rest Fußball Deutschland, sag ich mal, den HSV für nicht geliebt hat, weil das halt ein Fußball war, der überhaupt nicht schön anzusehen war. Es ging eigentlich darum, dass der Ball meistens nach vorne gebracht wurde, lange vorne geschlagen wurde. Es wurde versucht, die zweiten Bälle zu gewinnen. Es wurde versucht, in den Zonen eben die Bälle zu holen und dann eben schnell abzuschließen. Aber das war, ich glaube, man nennt das sogenannten Stressfußball. Das hat er halt zur Perfektion sozusagen, war das sein System. Das war eben auch so, dass das eben nicht so gut ankam. Und dass die Leute, also fußballerisch schön war die Zeit unter Gistol nicht. Am Anfang war sie erfolgreich und dann eben die Installierung von Bernd Hollerbach. Daran muss ich auch sagen, war ich das erste Heimspiel im Stadion beim 1-1 gegen Hannover. Und zuvor hatten sie sogar ein 1-1 in Leipzig geholt. Da wusste man nicht so genau, was man mit anfangen sollte. Das war natürlich ein Punkt in Leipzig. Zu dem Zeitpunkt war Leipzig ist immer vielleicht noch eine gute Mannschaft. War man natürlich zufrieden mit dem Punkt in Leipzig. Aber das Heimspiel gegen 96 war spielerisch ein Offenbarungseid. Man hatte ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Hollerbach vorhatte. Wir hatten diverse Fehlpässe von unseren Innenverteidigern, von Van Drongelen und es müsste auch Jung gewesen sein. Der ganze Aufbau war nicht vorhanden. Es war spielerisch sofort auch nochmal ein Rückschritt zu dem wirklich nicht guten oder nicht spielerisch schönen Spielsystem von Gistol, aber man hatte unter Hollerbach überhaupt nicht mehr den Ansatz von irgendeinem Spielsystem. Aber man hat ja auch mitbekommen, wie Hollerbach so eine Pressekonferenz geführt hat oder was er gesagt hat. Und es ging ja bei ihm auch immer so über die Vokabeln, über den Kampf. Und das war ja gar nicht das, was man der Mannschaft vorwerfen musste. Es ging eigentlich ein bisschen mehr darum, wie können wir denn wieder Fußball spielen? Und da war Hollerbach definitiv der falsche Mann. Also er wurde ja von Todd und von Bruchhagen geholt. Und im Endeffekt waren das diese 6-7 Spieltage, die er da hatte, waren mehr als eine verlorene Zeit. Das waren die Zeit im Endeffekt, die uns den Abstieg gekostet hat.
Er hat ja auch, so wie jeder Trainer, auch nie die Zeit, da groß was zu etablieren oder zu versuchen. Da ist wahrscheinlich das einfachste Mittel, über den Kampf zu kommen. Nur da haben ja Spieler ihre Spielidee und ihren Kampf verloren, die vorher eigentlich gute Spiele gemacht haben. Das ist ja dann auch immer so erstaunlich, wie in einem Spiel läuft und im nächsten, das kann ja nicht nur am Gegner liegen, laufen die plötzlich kreuz und quer. Das ist ja mehr als merkwürdig.
Ja, wobei Kampf natürlich die Grundvoraussetzung ist. Ne? Das, wenn man sich Heimspiele von Augsburg anguckt, oder man holt Heimspiele von Freiburg, auch bei Borussia Dortmund, natürlich muss es über einen Kampf kommen. Das ist ja völlig klar. Aber darüber hinaus hast du ein Spielsystem. Und du weißt, in welchen Hälften oder wo du auf dem Platz vielleicht die besonderen Zweikämpfe gewinnen willst, wo du was verengen möchtest, wie du nach vorne spielst. Und das alles war aber überhaupt nicht zu sehen. Bei Gistol hast du ja wenigstens gesehen, wie er der Meinung war, er zum Erfolg kommen konnte mit der Mannschaft, was ja auch teilweise funktioniert hatte. Aber bei Hollerbach, also mir ist es nicht aufgefallen, wo eine Spielidee lag und wie er den Plan hatte, Spiele zu gewinnen. Das war für mich nicht erkennbar.
Nee, ich glaube für jeden anderen auch nicht.
Gut. Ja. Okay, kommen wir nochmal zu TITS, weil das natürlich jetzt auch für die aktuelle Situation eine Rolle spielt. Mir selbst ist aufgefallen, dass halt da auf einmal ein ganz anderer Spirit war, so von außen betrachtet. Und dass der ja schon, wie soll ich sagen, irgendwie eine Idee von Fußball hat, die vielleicht auch ein bisschen unkonventionell ist. Also so war mein erster Eindruck. Auch die Geschichte halt, Julian Pollersbeck als so eine Art Libero spielen zu lassen. Das sieht man jetzt natürlich in den Spielen. Erzählt doch mal, wie habt ihr das wahrgenommen? Also wie der mit der Mannschaft, die ja nun wirklich irgendwie gefühlt dann schon abgestiegen war, umgegangen ist?
Also wie ich weiß, ist Guido auch großer Fan von dieser Pollersbeck-Spielidee, dass der als Libero auftritt und immer anspielbar ist. Gibt dem Spiel noch ein bisschen mehr. Ne? Du hast immer einmal mehr auf dem Platz, Du musst es natürlich gut umsetzen, aber ich finde, das hilft dem HSV ungemein. Außer es passieren solche Fehler wie letztes Spieltag, wo man den Ball einfach verstolpert gegen einen guten Stürmer. Aber das kann halt mal passieren bei einem von 100 Mal. Aber Tietz hatte, glaube ich, auch den Vorteil, dass er den Umbruch insofern gemacht hat, dass er aus dem Amateur, aus dem Bereich kam, da junge Spieler mitgezogen hat, gleich das Training umgekrempelt hat, die jungen Leute mittrainiert hat lassen, auf dem Nebenplatz haben die trainiert, der hat die gleich ganz anders eingebunden und so wusste jeder, da ist ein neuer Zug drin, da ist auch Konkurrenzkampf drin und da wird auch einfach mal getauscht und dann spielt halt mal ein 18-Jähriger und nicht der 39-Jährige und schon lief das ja. Also das war, der Ansatz war genau der richtige.
Ja, also ja, also es gibt da wirklich einiges zu sagen. Zum einen, das Personal, was der HSV hatte, ein Pollersbeck kam in der Saison neu zum HSV, wo eben Gisdol noch Trainer war. Ich hatte das dann gelesen. Ich beschäftige mich mit der zweiten Liga nicht so intensiv und hatte mich dann schlau gemacht über Pollersbeck und war total begeistert, weil das, was ich gelesen hatte, war, dass er einfach unheimlich gut antizipiert, dass er unheimlich gut mit dem Ball spielen kann und auch für die Mannschaft einfach einen Mehrwert darstellt, weil er fußballerisch so stark ist. Und naja, dann bin ich die ganzen Torhüter beim HSV mal durchgegangen, beziehungsweise das war mir sowieso schon immer, ja, ich will jetzt nicht sagen Gräuel, aber angefangen mit Richard Golz, der fußballerisch der Allerschlechteste war, also ein super Typ und auch ein guter Torwart, aber eben fußballerisch grausam. Also bei Golz ging jeder Abstoß ins Aus.
Und man muss natürlich dazu sagen, dass früher natürlich das Niveau der Torhüter auch nochmal ein ganz anderes war. Heute sind die ja ganz anders ausgebildet, sind ja eigentlich,
ja,
könnten wahrscheinlich auch in der dritten Liga als Feldspieler spielen, einige von denen, ne?
Ja, aber unsere ganzen Torhüter, Ross, Dropny, egal wer in der Zeit auch gespielt hat, die konnten alle kein Fußball spielen. Das waren alles keine Fußballer. Und Golz hat aber auch das damalige Niveau als Fußballer unter den Torhütern auch nochmal unterschritten. Also das war jetzt schon so, dass wir das eigentlich leider, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken, das ist leider so gewesen. Und dann hatten wir, oder beziehungsweise kam Pollersbeck in der Saison zu uns und dachte ich so, oh, das erste Mal, dass einer wirklich mit dem Ball was kann hinten, und habe das auch gleich so als Chance gesehen, weil ich dachte so, das passt ja, du hast vorne gute Leute geholt. Mit Wallace Ekdal hatte ich mir was ausgerechnet, Santos, dass die jetzt nochmal durchstarten. Sah eigentlich ganz gut aus. Und naja, und dann ging es auch gleich los, dass Gisdol Matenia installiert hatte. Ich weiß nicht, ob es ein richtiger fairer Zweikampf war, auf jeden Fall. So in der Presse kam so ein bisschen durch, Pollersbeck, vielleicht jetzt nicht der arbeitsintensivste beim Training und so, aber vielleicht wird da auch mal was gesucht, auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen, durch den Spielgedanken von Gisdol eben, dass er eben auch diesen spielerischen Torwart gar nicht braucht, weil er ja eben einen anderen Spielzugang hat, ein anderes Konzept verfolgt hat, dass er da nicht so drüber nachgedacht hat. Also weder unter Gisdol noch unter Hollerbach kam Pollersbeck zum Zug. Und gleiches auch mehr oder weniger für Ito. Also Ito hatte dann schon ein paar Spiele gemacht, unter Hollerbach aber auch, kam er auch gar nicht mehr zur Geltung. Und das ist auch so eine Sache, das hat sich halt mit sofort geändert. Also er hat sofort Matti Steinmann ja hochgezogen, so ein bisschen als Kreativen auf der Sechs, so ein bisschen, der das Spiel versteht, mit antreiben soll, Ito installiert und auch Pollersbeck. Und ja, das war ein ganz anderes Spiel. Das erste Spiel war zu Hause gegen Hertha und die erste Halbzeit, wo sie 1-0 in Führung gegangen sind durch Douglas Santos, das waren auch interessante Zweikämpfe, weil auf der Seite von den Berlinern war Lazaro auf der rechten Seite und das waren die beiden besten Spieler in dem Spiel. Lazaro sowohl auf rechts und bei uns Douglas Santos, und Douglas Santos dann das 1-0 gemacht. Und diese erste Halbzeit war fußballerisch, es war für einen HSV-Fan, also für mich zumindest, ein Traum, weil ich weiß nicht, wie viele Jahre ich nicht mehr gesehen habe, dass der HSV Fußball spielt. Und das haben sie von der ersten Minute an, wo Tietz Trainer war, eben getan. Und dann eben ganz auffällig mit Pollersbeck, was natürlich, ja, was Hertha dann auch versucht hat, irgendwann zu unterbinden, wie sie dann natürlich auch die Verteidiger angelaufen sind. Aber Pollersbeck hat sich ab da nicht schon seine unheimliche Ruhe und sein Verständnis, wo er sich auf dem Platz befindet, das ist ihm angeboren vermutlich. Wenn man da Matenia sich zurückerinnert hatte, also ich glaube, der brauchte, wenn er 10 Meter aus dem Strafraum oder 10 Meter im Strafraum schon stand, schon fast einen Stadtplan, um wieder nach Hause zu finden zum Tor. Also Matenia war sehr limitiert und das was im Endeffekt auch viele Punkte gekostet hat in dem Jahr, war einfach, dass Martin ja auch nicht gut genug war als Torwart. Die Jahre zuvor, wo wir als Mannschaft vielleicht auch nicht so gut waren, hatten wir aber Torhüter wie Adler oder Droppen, die uns einfach Punkte gerettet haben und geholt haben. Das war Martin ja in dem Jahr nicht. Also er hat uns keine Punkte gerettet. Ja, und die Spiele, die unter Tietz wurde natürlich revolutioniert und war sehr schön anzuschauen. Aber leider hat es im ersten Spiel gegen Hertha dann nicht gereicht. Hertha hatte ein, zwei Umstellungen gemacht in der zweiten Halbzeit und HSV kam in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr, fand gar nicht mehr statt. Also da hat man dann auch gemerkt, dass diese ganzen Umstellungen, andere Spielsystem, junge Leute installiert, da war Hertha zu abgewichst und dann haben sie das 2-1 verloren. Ja, das war dann das erste Spiel sozusagen unter Tietz. Aber man hat da schon gesehen, Spielidee ist vorhanden und war überraschend, auch mit Sicherheit für Hertha, für die anderen Bundesligisten. Und das sah erstmal gut aus, das erste Spiel.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen, kam mir das vor bei euch allen so, also die letzten Jahre waren halt viel über Kampf, Krampf und so weiter. Und es war so, als wenn genau. Man einfach mal wieder weiß nicht das Fenster aufmacht und so eine frische Luft kommt rein und man kann einmal richtig tief durchatmen, weil man das Gefühl hat, da passiert gerade irgendwas. Ne?
Genau, also zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, hatte ich auch schon, oder viele wahrscheinlich schon, mit dem Abstieg gerechnet. Also es waren punktetechnisch, war schon ein gewisser Abstand und man hat sich einfach gefreut, dass man Fußball gesehen hat und es ging gar nicht mehr so darum, nur auf die Punkte zu gucken, oh, kommt man da jetzt wieder ran, sondern ich wollte einfach Fußball sehen und deswegen war ich da so unheimlich froh drüber, dass man einen Trainer gefunden hat und dass der es gleich so umsetzen konnte, dass es auch wieder nach Fußball aussah. Mhm.
Gut, ja, ihr seid dann, wie wir alle wissen, natürlich trotzdem abgestiegen. Mit welchen Erwartungen, also war ja auch jetzt eine lange Sommerpause bedingt durch die WM. Ja, Christian vielleicht, wie bist du auf die zweite Liga zugegangen? Rein emotional und was hast du dir vorgestellt, was das jetzt wird?
Wie ich vorhin schon sagte, man bremst sich selber so ein bisschen und die Euphorie, die dann da ist, dass man dann jedes Spiel gewinnt und so, das herrschte gar nicht mehr vor. Also ich glaube, man hatte erstmal den Eindruck, dass man wieder sich festlegen muss in der Vorbereitung, dass man da keine Spieler verpflichtet, die nicht passen. Das hat man ja lang genug gehabt. Und dass man dann einfach gut spielt, wie Guido sagt, ein System erkennt und vor allem auch Spiele gewinnt. Und überall hat man gelesen, dass FC Köln und der HSV natürlich oben sich einen Zweikampf liefern und einer der beiden Erster wird. Das haben wir gar nicht so gesehen, glaube ich. Also dass das ganz andere Spiel ist, vielmehr über Kampf und lange Bälle in der zweiten Liga. Dass das schwer werden kann, ist, glaube ich, schon allen klar. Auch immer noch. Insofern war die Vorfreude schon groß. Neue Vereine, neue Stadien, neue Spiele. Es war keiner mehr so verbittert oder traurig, wie man das immer gedacht hat und gelesen hat. Das war schon eine große Vorfreude da, aber eben nicht diese große Erwartungshaltung. Natürlich, dann, wenn die ersten Siege kommen, ändert sich das schnell. Aber
ihr seid ja auch gleich mit einer 0-3-Klatsche zu Hause eingestiegen in Kiel. Ne?
Richtig. Und spätestens da war allen klar, oh, so leicht wird das hier gar nicht. Also das ist ja ganz anders alles. Und die Euphorie im Umfeld ums Stadion und vor diesem Spiel gegen Kiel war auch riesig. Also das war wie ein Volksfest. Alle gut drauf und tolle Stimmung und das Wetter spielte mit. Wirklich, also es war ganz klar, dass der HSV da gewinnt und dann war es eben nicht so. Das war vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil dann alle gewusst haben, jetzt sind wir auch angekommen in der zweiten Liga. Und natürlich musste man sich damit auch erst befassen. Also ich wusste nicht, wo Sandhausen liegt und wie viele Einwohner die haben, als Sky mich mal gefragt hat. Und ich wusste auch nicht, wie die Trainer heißen und weiß jetzt auch noch nicht genau, wer wie was spielt. Das dauert noch, ich weiß auch noch nicht, ob ich das bis zur Winterpause draufkriege. Ja. Das ist eben so.
Unter Umständen habt ihr ja auch noch 1, 2, 3 Jahre, um euch daran zu gewöhnen.
Genau, so sieht's aus. Genau das. Und wie du sagst, sowas hört man ja auch tagtäglich. Also, wollen wir mal sehen, wie es dann am Ende aussieht.
Ja, natürlich. Guido, ich habe hier noch so auf dem Zettel, also, Lasogga war in England, ist zurückgekommen, war verliehen. Und ihr habt so wie ich ihn wahrnehme, auch so einen kleinen Überspieler geholt aus Salzburg mit Wann. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen zu den beiden? Oder vielleicht fällt dir noch jemand ein als Drittes, den du vielleicht mal hervorheben willst, auf seiner Spielweise oder Spielidee?
Also zum einen vielleicht noch kurz zuvor, nach dem Abstieg, ich glaube, dass der Abstieg auch die Art und Weise einfach positiv angenommen wurde, weil eben der HSV ja noch unter Tietz eben aus den 8 Spielen 4 Siege geholt hat, einen Unentschieden. 3 Spiele davon haben sie sehr gut gespielt. Ich glaube, in allen 3 Spielen war Ito eigentlich kaum zu bremsen, sowohl gegen Schalke, Wolfsburg als auch gegen Gladbach. Das hat einfach Spaß gebracht. Und Christian, du warst ja im Stadion am 34. Spieltag und da gab es dann nochmal kurz die unschönen Szenen von ein paar Menschen da in Schwarz gehüllt und im Block. Und danach hat das Stadion ja auch komplett gestanden und hat dann ja auch gesungen. Das waren einfach auch wichtige Momente, dass man auch diesen Abstieg angenommen hat. Und aber auch Mut hatte und auch gefühlt hat, okay, es ist irgendwo in der Summe verdient, aber wir machen das Beste draus. Und das war auch ein ganz wichtiges Gefühl. Also man ist da ja nicht so reingegangen, ist völlig niedergeschlagen. Man hat da jetzt alles verspielt, verloren. Man sieht irgendwie keine Zukunft. Das war ja jetzt nicht der Fall. Also das ging ja schon mit den Tietz-Spielen los. Und dann auch am 34. Spieltag hat man nicht das Gefühl, dass jetzt alles vorbei wäre. Also Fußball wird hier eingestellt beim HSV. Dann gab es ja noch die, glaube ich, 5.000 neue Mitglieder, diverse neue Fanclubs. Also das war für mich auch überraschend. Also ich bin da jetzt nicht so involviert in der Fanszene, aber das finde ich jetzt einfach erstmal auch beachtlich, dass da so ein Rückhalt da ist. Und gerade auch in so einem Moment, was für den Verein und für die Fans ja ganz besonders auch tragisch ist. Ne? Man hat sich ja schon irgendwo gefreut, dass man immer in der ersten Bundesliga gespielt hat. Und dann ist man abgestiegen. Und trotzdem hat das jetzt erstmal keine negativen Auswirkungen.
Bei der Fanbase. Das hätte man normal richtig anders erwartet. Ne? Genau andersrum. Das ja, genau. Liga interessiert keinen mehr. Also wir holen uns keine Dauerkarte mehr. Aber es war genau das Gegenteil. Das war wirklich erstaunlich.
Ja, das fand ich auch. Ich weiß nicht, ob ich es überraschend fand, aber das muss ich sagen, hat mir auf jeden Fall imponiert. Dann ja jetzt Ausblick zur zweiten Liga, beginnen mit dem Spiel in Kiel, also vielleicht erstmal zu den Neuverpflichtungen. Also man hatte, glaube ich, erstmal ein Problem, dass man 2 ganz schwere Verletzungen hatte von Jung und Papadopoulos. Das waren also 2 Verteidiger bei uns, Jung kann auch auf der 6 spielen, aber eher jetzt mal als Verteidiger gesehen. Sind das einfach schon mal Nackenschläge gewesen, gleich am Anfang der Saison. Also er hat mich ein Stück weit schon ein bisschen an Nikolai Müller erinnert, weil auch immens wichtig, auch um Papadopoulos, glaube ich, in der zweiten Liga, was man jetzt so mitbekommt, wo vielleicht auch unsere Probleme, also mit Probleme liegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mit Papadopoulos so nicht alles stattgefunden hätte, aber jeder kennt ihn als Spieler und wenn er auf dem Platz steht, dann hast du ihn zu 100%. Und er würde uns mit Sicherheit gut tun. Und das waren natürlich schon erstmal ging nicht gut los, die Vorbereitung. Dann war Vorbereitungsspiel, das letzte Testspiel war, glaube ich, gegen Monaco. Da wiederum hat sich dann auch zum Beispiel eine Neuverpflichtung aus Fürth, Khalid Narey, hat sich da auch gezeigt. Die Wochen davor hat er schon Tore geschossen. Und wenn man sich das Tor angeguckt hat gegen Monaco, Doppelpass gespielt, also er stand zur Höhe 16er, mit dem Rücken angespielt worden, mit dem Rücken zum 16er, Doppelpass gespielt, dann schnelle Drehung gemacht, rechts reingeschossen, untere Eck. Tolles Tor, tolle Schusstechnik. Und das hat sich die ersten Spiele auch nahtlos fortgeführt. Also allein Narey hatte, glaube ich, in den ersten 4 Spielen, wo ich jetzt das Freundschaftsspiel mit Bayern noch einrechne, Pfostenschuss und auch noch Neuer getunnelt, hatte er 11 oder 12 Torschüsse. Das war wahnsinnig, es ist wahnsinnig viel. Und also das hat schon Spaß gebracht, dass man gleich gesehen hat, dass zu dem System von Tietz eben auch weitere Spieler geholt wurden, auch vornehmlich über außen eben auch jetzt mit Narey dann nochmal nachverpflichtet worden, Nachverpflichtung von Hang. Das natürlich darauf zielte, dass Jairo sich so schwer verletzt hatte. Also da ist im Knie dann leider ziemlich viel bis alles kaputt gegangen. Also bei den Verletzungen vielleicht sogar, ich hoffe nicht, aber vielleicht sogar Karriereende bedeuten könnte. Und da hatte man eben mit Hang dann auch einen wirklichen Klasse-Spieler geholt, wo man vielleicht schon im ersten Spiel gesehen hat, dass er eigentlich eine Klasse hat, die es vielleicht in der Liga eher selten gibt. Aber nochmal zum Anfang vielleicht. Also ich glaube, dass die Spielidee von Christian Tietz ist, dass er mit einem Torwart aufbaut, dass die Innenverteidiger mit die Spieleröffnung machen. Und es hat ja auch Pollersbeck sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga ausgezeichnet, also auch dieses risikoreiche Spiel. wofür er natürlich kritisiert wird. Aber das gehört zu seinem Selbstverständnis. Also Pollersbeck hat damit überhaupt kein Problem, links, rechts den Ball anzunehmen, den Spieler anzuspielen, auch in höchster Bedrängnis. Also hat er das gemacht und gehört das auf jeden Fall mit zur Spielidee. Was nicht so gut lief jetzt, war einfach, man hatte jetzt in allen Spielen bislang nicht das Gefühl, dass das, oder es sah nicht souverän aus. Gerade oftmals in der ersten Halbzeit schwer reingekommen in die Spiele. Und das Hauptproblem, finde ich, sind so diese für mich völlig unerklärlichen Ballverluste. Also gar nicht so sehr, dass man jetzt mega gepresst wurde, sondern relativ einfache Pässe werden einfach so gespielt, dass der Mitspieler sie nicht verarbeiten kann. Und da kann man auch nicht sagen, das sind jetzt die jungen Spieler oder so. Ich erinnere mich das Spiel in Dresden. Douglas Santos ist vielleicht vom Talent her unser bester Spieler. Und die ersten drei, vier Ballaktionen von ihm, die sind zum Gegner gelandet. Also das ist für mich dann ein Stück weit unerklärlich. Das ist eben auch ein Manko, was sich bis jetzt wie ein roter Faden durchzieht, dass wir im Aufbauspiel viel zu viele Fehler machen, vor allem leichte Fehler. Und wenn ich mich dann an das Spiel gegen Kiel erinnere, war es ja so, dass wir sehr gut angefangen haben. Da war auch so, dass Narell, glaube ich, schon ein, zwei Torchancen hatte. Und Kiel wurde so ab der ersten richtigen Chance für Kiel, die sie aber noch weit übers Tor geschossen haben, so 35. rum, ab da hatte ich das Gefühl, das Spiel fängt an zu kippen. Und dann wurde Kiel aber auch stärker und sind dann ja auch in Führung gegangen und haben die Tore geschossen. Und dann fand ich einfach auch interessant, wer beim HSV eigentlich noch funktioniert hat. Und da hat im Endeffekt nur noch Van Drongen gegengehalten, weil man ja immer im Vorfeld gesagt hat, kann der HSV zweite Liga, können sich darauf einstellen, wenn das eben ein bisschen eklig wird. Und da hatte man gemerkt, dass die Mannschaft zu dem Zeitpunkt natürlich, volles Stadion, erster Spieltag, Euphorie ist da, nach dem 2-0 nicht damit umgehen konnte. Das war ein riesiger Nackenschlag gleich zum Anfang, ein Schock. Und da hat nur noch Van Drongen funktioniert. Santos hat ab der 60. funktioniert, weil er die einfachen Pässe wieder an Mann gebracht und hat dann auch weitergespielt, was die anderen dann nicht mehr konnten. Und eben durch die Einwechslung von Pierre-Michel Lasogga hat man auch gesehen, dass eine Lasogga sich durchaus in der zweiten Liga wohlfühlt. Nicht nur, weil er jetzt die Tore macht oder gemacht hat, sondern er geht auch in die Zweikämpfe rein. Er ist sofort, hat einen Zweikampf gesucht, ist auffällig geworden, hat auch gleich ein Sprachduell sozusagen angefangen. Das war schon wichtig zu sehen, wer sich da zeigt und wer sich dann eben bei so einem Rückstand auch dagegen einfach wehrt. Und dann kam ja das zweite Spiel in Sandhausen, wo wir dann begünstigt wurden durch einen Torwartfehler und wo es dann einfach in unsere Richtung lief. Und dann hat der HSV darüber ein bisschen Sicherheit bekommen und die nächsten Spiele ja auch positiv vom Ergebnis bestritten. Allerdings war es ja nach wie vor immer so, dass es meistens ab der 65. konnte der HSV drücken, zulegen, aber davor war es nicht souverän. Also es wirkte nicht so, dass der HSV das jetzt locker verwaltet und nur auf den entscheidenden Moment wartet, sondern es waren immer wieder Szenen da, wo der HSV hätte auch schon viel früher in Rückstand geraten können.
Also du meinst dann damit, dass wir Sonntag tunlichst zusehen sollten, dass wir unsere Tore in der ersten Halbzeit schon mal schießen sollten?
Also Sonntag ist sowieso jetzt ein anderes Spiel, nicht nur, weil es das Derby ist, sondern weil einfach diese 0-5-Klatsche, die wird was hinterlassen haben. Was genau werden wir heute Abend sehen?
Genau, wir sind ja gerade kurz davor, ihr habt ja noch euer Spiel des aktuellen Spieltags, ihr spielt ja in einer knappen halben Stunde oder in einer guten halben Stunde in Fürth, ne?
Ja, richtig. Und also was ich mir auch so ein bisschen mal aufgeschrieben habe, was ich sehr interessant fand, war einfach nach dem fünften Spieltag die Top 50 Notenbeste nach dem Kicker, nach den Kickernoten und da hatte Köln halt 5 Feldspieler, ich habe die Torhüter mal rausgelassen, der VfL Bochum hatte 5 Feldspieler, Fürth, Darmstadt und St. Pauli 4 Feldspieler, weil St. Pauli, glaube ich, auf Platz 8 war, dass den Henk Fermann, den
kenne ich, der Stürmer, ja, der ist ja neu gekommen aus Holland, der.
Okay, Christopher Buchtmann, klar.
Also wenn du ihn siehst, wirst du sehen, dass er es ist, er ist 2 Meter groß, er ist 2 Meter 1 groß.
Also es ist sozusagen euer Pierre-Michel Lasogga.
Andere Spielweise, aber ja, ist auf jeden Fall mal jemand, der irgendwie jetzt auf der Position des Stürmers auch als Stürmer trifft. Das haben wir ja in den letzten Jahren eher nicht so gehabt und damit war das halt eine ganz nette Bereicherung jetzt einfach. Also unsere Stürmer treffen wieder, unabhängig davon, gestern war ja das Spiel gegen Paderborn, da hat er nicht gespielt von Anfang an, war aber auch derjenige, der das entscheidende 2-1 als Vorlage begleitet hat. Aber da hat auch Diamantakos als Stürmer getroffen, als klassischer Stürmer.
Ist er denn aber auch so ein Typ aufgrund der Größe, dass er seinen Körper einzusetzen weiß?
Ja, ja. Er ist unglaublich gut, finde ich, im Ball quasi abschotten und weitergeben, halt so verteilen nochmal. Also das macht er richtig gut. Also er kann seinen Körper da richtig gut einsetzen und hat auch noch irgendwie jetzt schon mal so Abschlussgefahr gezeigt, ganz einfach, was uns die Stürmer in den letzten Jahren eher nicht so hatten. Und da muss man mal schauen. Also wir haben jetzt wieder so ein paar Varianten halt, die man auch spielen kann. Ne? Also du hast Diamantakos, der ein anderer Spielertyp ist im Sturm als Fährmann. Und Alagui ist auch nochmal ein ganz anderer Stürmer. Insofern zahlt das natürlich irgendwie auch auf die Variabilität des jeweiligen, sag ich mal, Systems ein, was der Trainer dann spielen will. Ne?
Ja, klar. Und dann habt ihr eben noch Mats Möller-Dahli und Marvin Knoll, also die ich aber auch, ich habe ein Spiel von St. Pauli gesehen, frag mich jetzt bitte nicht welches, aber da sind mir auch gerade Dahli, es war ein Heimspiel, ich glaube, da hat er nach dem Querpass das 2-1 gemacht und Knoll auch extrem aufgefallen. Also will sagen, also ihr habt da 4 Spieler und dann Top 50 und der HSV hat, obwohl sie Tabellenzweiter waren zu dem Zeitpunkt, hatte ganze 2 Spieler unter den Top 50 und eben auf den hinteren Positionen, ich glaube Position 43, haben dann sich 7 Spieler die Position geteilt, war eben Pierre-Michel Asoka, aber das sind natürlich auch seiner Tore geschuldet, dass er eben die guten Noten bekommen hat. Im Endeffekt hatten wir dann einen Spieler, der zurzeit eine gute Form hat und das ist Douglas Santos. Und das ist einfach zu wenig und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Hauptproblem. Also ich finde jetzt bei diesem neuen Spielsystem auch von Tietz, das ist ja alles noch nicht mega eingespielt. Das ist ein Trainer, der jetzt insgesamt mit der Mannschaft arbeitet, also jetzt reine Spielzeit vielleicht 4 Monate oder noch nicht mal, 3,5. Und für die Innenverteidiger, die ja auch der Rick van Drongelen ist jetzt ja schon dabei, der ist ja schon in der Saison dabei gewesen, der wirkt auch von den dreien auch am stabilsten, aber das hat natürlich auch seine Gründe, weil er das ein bisschen kennt. Und den Bates, den sie geholt haben von Glasgow Rangers und jetzt nochmal die Nachverpflichtung mit Lacroix, den sie vom FC Basel geholt haben, sind 2 große Spieler. Bates wirkt auch ein bisschen steif, ein bisschen ungelenk. Aber die brauchen natürlich gerade für dieses Spielsystem auch Spiele, weil das natürlich, die werden da total gefordert in diesem Spielsystem. Und mein Hauptansatz oder das, was ich total bemängel, ist, dass wir im Mittelfeld einfach viel zu viele Spieler haben, die außer Form sind. Also wir können damit anfangen, dass die gute Form von Ito in den 3 Spielen, wo wir die Bundesliga-Siege eben hatten, dass Ito gar nicht in der Zweitliga angekommen ist bisher. Also er hat große Probleme. Gleiches gilt auch für Matti Steinmann. Hat nicht das Gefühl, dass er so pressingresistent ist. Am besten gefällt mir im Mittelfeld Mangala. Also ich für mich ist immer so eine Art kleiner Mini-Cater. Er ist total explosiv, gewinnt die Zweikämpfe, dribbelt sich manchmal in Situationen, wo man schon denkt, er verliert den Ball, aber es tut er dann im Endeffekt nicht. Hat auf jeden Fall eine hohe Qualität. Bräuchtest du eigentlich auf der 6 so wie auf der 8? Geht natürlich nicht. Und Hand hat Qualitäten, aber auch da ist es so, dass er den letzten Spielen jetzt gerade eben nicht zeigt. Holtby war jetzt das eine Spiel verletzt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt beim 0-5 und auch da kräftig.
Guido, da warst du kurz weg gerade.
Genau, ich hatte kurz einen Anruf, ich habe den jetzt mal weggedrückt. Ich hoffe,
das ist okay gewesen. Das passiert, wenn man nicht allzu oft podcastet. Das kriegt man erst mit der Zeit, mit was man alles ausstellen muss, damit. Naja, machen wir weiter.
Das ist so für mich so ein bisschen das Problem, dass wir einfach zu viele formschwache Spieler haben. Jetzt kann man natürlich fragen, wo kommt das her? Habe ich jetzt keine Patentrezept, beziehungsweise weiß ich nicht. Wir haben jetzt noch den Moritz, den wir ja von Kaiserslautern bekommen haben und der ja die 2. Liga aus dem FF kennt. Vielleicht wird der jetzt ein bisschen mehr Spiel bekommen in nächster Zeit, weil man doch schon bei 1-2 merkt, dass es eben nicht so gerade von der Form passt. Unser Problem ist eben, ich glaube, gerade im vorderen Bereich, wenn du mit Lasocka spielst in der Mitte, klar, wir können jetzt auch wieder davon anfangen, dass viele sagen, Tietz tauscht zu viel und so weiter. Aber auch da habe ich genau das Gleiche von Markus Anfang gelesen, vom Kölner Trainer, dass er genauso in die Rotation reinkommen will, dass er die Spieler alle bringt, möchte eben nicht jetzt eine feste erste Elf haben. Also da ist Tietz nicht alleine mit dem Gedanken, dass er da ganz gerne 16, 17 Spieler hat, die mit Sicherheit nicht alle auf einem Niveau sind, aber er möchte sie alle sozusagen warm halten, dass das nicht ganz überraschend ist, wenn sie mal spielen. Also nicht, dass dann einer mal alle 10 Spiele spielt und dann einfach der Dachs ist.
Weil wir auch so viele Spiele jetzt hatten, da musst du natürlich rotieren. Ne? Wenn du in so wenig kurzer Zeit so viele Spiele machst, musst du die Leute bringen. Dann müssen die halt durch und kriegen dadurch die Praxis. Ganz wichtig.
Ja, was ich ein bisschen unverständlich finde, vielleicht andere auch, und das ist eben das Thema mit Fiete Arp. Also man hatte jetzt nochmal verlängern können mit Fiete Arp und er bekommt verdammt wenig Einsatzzeiten. Woran genau das liegt, weiß ich nicht. Er wurde, glaube ich, in der zweiten auch schon ausgetestet als Zehner, gerade jetzt so in der Zeit, wo Hunt jetzt eben auch ein bisschen schwächelt, obwohl Hunt jetzt im letzten Spiel jetzt sogar in der Sturmspitze angefangen hat. Wäre das von mir jetzt halt eine Überlegung, wo man sagen könnte, gut, dann bring doch ab hinter Lasocka, hat das Tor ja auch super schön vorbereitet bei dem Hattrick von Lasocka beim 3-2 zu Hause gegen Heidenheim. Traumhafte Vorlage im 16er auf Lasocka und der musste nur reinköpfen. Ich glaube, Arp hatte hinterher auch sinngemäß gesagt, er wusste, er muss den Ball nur in die Mitte bringen und dass Pierre-Michel da steht. Und ja, was ich noch einen ganz interessanten Punkt finde, ist das Spiel in Dresden. Ich habe das 0-5 ja zu Hause gegen wen haben sie jetzt 0-5 und Regensburg. Das hatte ich nicht gesehen, ich hatte das davor aber 1-0 in Dresden gesehen und da fiel mir halt auf, dass Pollersbeck von seinem Spiel abgekehrt ist und jeden Ball lang geschlagen hat und eben nicht mehr das Kurzpassspiel aufgezogen hat. Und dann war er danach im Interview und dann hat er gesagt, ja, sie hätten im Team das so entschieden und sie hätten halt, oder sie würden jetzt versuchen, er würde versuchen, auf dem Platz situativ zu entscheiden, wann eben der lange Ball kommen muss und wann das Kurzpassspiel weitergeht. Und das war es eben nicht, sondern es war nur noch lang. Und ich glaube über diese Ansage auch, dass man ihn ein bisschen verunsichert hat. Weil im Endeffekt kam dann auch von dem Spiel echt der Fehler, der Rückpass von Sakai und dann eben das 0-1. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also man muss weiterhin mutig das System verfolgen, was man hat. Man muss diese Fähigkeiten von Pollersbeck nutzen, die auch jetzt hier im zweiten Fußball vielleicht zur Zeit ist er vielleicht auch spielerisch der beste Torwart. Auch wenn er in der zweiten Liga spielt, kann er das einfach. Das sind seine Fähigkeiten. Und er ist ja darüber hinaus auch noch auf der Linie sehr stark. Also es ist einfach ein kompletter Torwart, der natürlich noch hinzulernen muss. Erfahrung wird ihm natürlich auch noch einen Tick fehlen. Aber sie müssen weiter das spielen, was Tietz eigentlich sehen will. Und nicht diese langen Bälle, die wir gegen Dresden gesehen haben. Zumal da ja auch genug Szenen waren, wo wir in Überzahl hinten waren und wo es sich das total angeboten hätte, kurz raus zu eröffnen. Deswegen war das eben schon ein bisschen meine Sorge. Haben sich da ein bisschen beeindrucken lassen, weil eben die Öffentlichkeit oder viele auch gesagt haben, dieses Kurzpassspiel, total riskant und so. Ja gut, aber es hat einfach einen großen Mehrwert und das sollte man weiter beibefolgen, das System und nicht jetzt versuchen, die Bälle einfach nur noch lange hinten rauszuschlagen.
Ja, richtig. Und beruhigend ist ja auch, dass so Leute wie Steinmann und auch Ito, die haben die letzten Spiele in der ersten Liga ja auch wirklich grandios gespielt. Das haben die jetzt nicht vergessen. Das wird ja wieder kommen, hoffentlich. Und da ist Tietz, glaube ich, der Richtige, der die dann auch fördert. Wie das Training läuft, wissen wir halt alle nicht. Wir stehen nicht am Rand jeden Tag. Ich glaube, daran wird es dann liegen. Und wenn da noch so Verletzte dazukommen wie Papadopoulos, der denen eine Sicherheit gibt, der hinten auch die Ansagen macht, der die Abwehrkette zusammenhält und die Leute fehlen dann, das muss man natürlich erstmal umstellen. Das schlägt sich wahrscheinlich auch dann auf die Offensive nieder. So kann man sehen.
Ja. Jungs, wir nähern uns der Stunde. Das ist schon wieder, ja. Super. Das geht aber schnell beim Podcasten, das unterschätzt man immer schnell. Ja, ich glaube, vom Sportlichen haben wir eine ganze Menge erfahren. Wir wissen, auf wen wir dort treffen am Sonntag. Ich möchte Chris einfach mal fragen, wie gehst du denn sozusagen den Tag an nächsten Sonntag? Also eigentlich frage ich ja immer bei Auswärtsspielen oder fragen wir, was man denn so machen kann vor Ort, wo man vielleicht noch was trinken kann. Das erübrigt sich, glaube ich, in dem Fall.
Ich habe keine Tipps, aber naja.
Deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie gehst du das Spiel an? Oder im Allgemeinen und jetzt vielleicht im Speziellen am Sonntag?
Ja, ihr kennt das wahrscheinlich auch von, gerade auch bei Auswärtsfahrten sucht man sich dann schon einen netten Treffpunkt aus, wo dann alle zusammenkommen und dann auch vor Ort bei den Stadien, egal wo, spricht man vorher mit den Fans oder auch Freunden, wo man einkehren kann und wo man dann noch die letzte Stunde vor Anpfiff nett verbringen kann. Und bei den Heimspielen ist das bei uns eben auch immer ähnlich, aber dieses Mal tatsächlich anders, dass wir uns wirklich zum Frühstück treffen, zum Derby-Frühstück sozusagen, auch in der Innenstadt, für alle gut erreichbar und dann zusammen zum Stadion fahren. Wir fahren immer bis Eidelstedt. Da ist das ein bisschen entspannter, als wenn man Stelling aussteigt mit den Shuttlebussen. Das machen wir schon seit Jahren nicht mehr. Ja, und da tingeln wir dann vom Bierstand zu Bierstand bis zum Stadion, unterhalten uns noch ein bisschen. Fachgespräche, ne, unter Fanexperten, ihr kennt das. Und da geht es auch schon los. Also es ist, man merkt schon, es ist ein bisschen was anderes, weil es fragen dann auch Leute, von denen man gar nicht weiß, dass sie so ins Stadion gehen, was wir denn machen und wo wir uns treffen. Die schließen sich dann auch gerne an. Ja, und so gehen wir das dann relativ früh. Wir mussten uns ja auch erstmal an die Anschlusszeiten gewöhnen. Das ist immer noch nicht ganz gut, aber passt schon. So mit dem ersten Getränk schon 10:30, das, ne, muss man erstmal durch. Aber lief jetzt schon ganz gut bis jetzt und so machen wir es Sonntag halt auch.
Ja, okay. Also da kann ich ja nochmal sagen, wie wir es im Allgemeinen machen, also als Hinweis auch natürlich irgendwie vom Verein und wie das bei uns organisiert ist. Also wir werden ja über Bahrenfeld anreisen, das ist ja der quasi ausgesuchte Weg für Sonntag für die St. Pauli-Fans. Also die S-Bahn fahren von Landungsbrücken nach Bahrenfeld. Ja, da wird es erstmal, also im Allgemeinen treffen sich die Leute halt, die am Fanmarsch teilnehmen wollen, um 9 bei uns am Millerntor und fahren dann nach Bahrenfeld, um dort ab 10:30 dann ja, diesen Fanmarsch zu starten. Alle anderen reisen auch über Bahrenfeld an und können dann halt ja, mit 11 Shuttlebussen, die dort eingesetzt werden, halt zum Stadion gebracht werden. Logischerweise, das haben wir gestern ihr auch wahrscheinlich alle mitbekommen. Die Polizei hat dafür extra, wie ich finde, extra medienwirksam eine PK gemacht. Guckt natürlich logischerweise, wie das immer so ist, bei Hochsicherheitsspielen auf strikte Fantrennung. Das macht auch Sinn in meinen Augen. Und ja, also alle, die dort anreisen, denke ich, sind auch schon informiert und wissen, dass es über Bahrenfeld läuft. Das ist auch die sicherste Maßnahme, denke ich. Wir haben uns jetzt ja extra dafür entschieden, einfach mal diesen ganzen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten stattgefunden haben, jetzt hier keine Bühne geben zu wollen. Da ist auch genug drüber geredet worden, glaube ich. Wir wollten uns lieber auf das Sportliche und auf das Drumherum so ein bisschen konzentrieren. Ja, insofern also nochmal als Sicherheitshinweis natürlich auch für die St. Pauli-Fans, das macht total Sinn. Also guckt zu, dass ihr nicht irgendwie einzeln lauft, schließt euch irgendwie größeren Gruppen an, nehmt am Fanmarsch teil und fahrt logischerweise über Bahrenfeld mit den Shuttlebussen.
Genau, ihr habt ja, glaube ich, auch Sonderzüge vom Bahnhof Landungsbrücken werden eingesetzt für euch.
Genau, genau.
Weil ihr vom Millerntor dahin marschiert und dann der zweite Fanmarsch dann vom Bahrenfeld zum Stadion. Ist ja auch dann wirklich keine Route, die unbedingt von den üblichen HSV-Fans gekreuzt wird. Insofern soll das schon passen.
Genau, ja, gestern hat die Polizei dann nochmal verkündet, dass es irgendwie auch dieses Online-Portal freigeschaltet wird ab Samstag, was wir jetzt generell der Verein auch als sehr fragwürdig sieht, also dass halt man dort die Chance hat, Bilder und Videos hochzuladen, wenn man der Meinung ist, dass es irgendwie im Zuge dieses Spiels halt zu Straftaten kommt, also es ist halt so ein G20-Auswuchs, so ein Orwellscher Auswuchs, finde ich, also wir sehen das alles sehr kritisch und sind schon mal per se, also die meisten der Meinung, dass auf jeden Fall dann die Videos oder die Handys lieber in der Tasche bleiben an dem Wochenende. Also wir möchten das gerne nicht unterstützen, diese ganze Geschichte. Die Polizei sollte in der Lage sein, selbst für Sicherheit zu sorgen, ohne dass Leute irgendwie zu Denunzianten oder wie auch immer werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so, wie ich das sehe auf jeden Fall und wie es auch der Verein ausstrahlt.
Ja, also ich glaube mal, die Mehrheit sieht das genauso, wobei ich auch schon gestern Abend Diskussion geführt habe, da war es genau das Gegenteil. Nach dem Motto, wenn dir dann was passiert, bist du froh, wenn es diese Videos gibt.
Ja, das ist ja mal genau diese Argumentation, die man ja auch alles anwenden kann.
Richtig,
dann genau. Weißt du ja nicht, wo diese Spirale hingeht. Also das ist gut.
Ja, also ich finde das auch völlig übertrieben. Und das ist ja nun auch nicht so, dass das jetzt neu ist. Es ist natürlich jetzt, nimmt ein Ausmaß an, langsam, das ist übertrieben und schwachsinnig. Aber das haben wir bei Derbys in Bremen, steht in der Bildzeitung von morgens bis abends und in anderen Zeitungen. Und beim Derby im Ruhrpott auch. Und die Busbegleitung bis in Fanclub hatten wir schon vor 15 Jahren in Rostock. Also das ist jetzt nichts, was einen umhaut irgendwie. Und ich glaube, da kommt ihr auch ganz gut mit klar. Wichtig ist halt, dass es Sonnabend ruhig bleibt und danach auch noch.
Ja, ja, also aber natürlich, wir sind hier irgendwie drei erwachsene Menschen. Wir kennen uns, wir wissen, welche Werte wir haben. Und wir sind natürlich klar der Meinung, dass wir wollen das Spiel sehen. Und dann war es das auch. Was dann so passiert, wissen wir nicht. Ich hoffe, das bleibt alles im Rahmen irgendwie. Und wir haben das Schlimmste vielleicht jetzt schon im Vorwege als, wie soll ich sagen, Inszenierung schon erlebt vielleicht, hoffentlich.
Ja, das ist ja auch wie bei euch im Podcast schon genannt oder im Blog, dieses Rumgepimmel hast du ja überall. Wo darauf das hinausläuft, wissen wir natürlich nicht. Aber ich habe auch heute tatsächlich beim Einkaufen erstaunlich viele Menschen mit St. Pauli-Pullovern oder sogar Trikots gesehen, was mir sonst überhaupt nicht so auffällt. Also da wird dann auch schon ein bisschen Flagge gezeigt und auch vielleicht so ein bisschen gegen diese Meinung, von wegen passt auf und so, weil es eben Ausnahmen sind und ich nenne sie mal Randgruppe, die dann doch mal ein bisschen eskalieren, aber ich hoffe, das hält sich alles im Rahmen.
Jo, wir hätten bestimmt
noch... Könnt ihr noch kurz was...
Ja,
Guido? Ich könnte noch kurz was zum Sportlichen sagen, weil dann können wir ja auch sportlich enden. Also die HSV-Aufstellung jetzt im 4-1-4-1, also doch mit Lasogga vorne drin, was dann vielleicht viele HSV-Fans beruhigen wird. Also ich rede jetzt von der Aufstellung gegen Greuther Fürth.
Gegen Greuther Fürth,
genau. Und könnt ihr mir auch vorstellen, dass sie so in etwa auch gegen St. Pauli aussehen würde, wenn nicht noch jemand sich verletzt oder eine Sperre bekommt? Also die Innenverteidigung hat gewechselt mit Bates statt Lacroix.
Nee, sind aber beides Kandidaten, die nicht unbedingt die Sicherheitsahndung machen, noch, aber die wollen wir mal sehen.
Ja, obwohl ich da auch fand, dass, wie gesagt, Bates am ersten Spieltag gegen Bielefeld extrem geschwommen ist, klar, aber war auch, wie gesagt, alles neu. Hatte dann im zweiten, dritten Spieltag schon viel besser gemacht. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, fand ich mega interessant. Er bekam den Ball wieder ganz hinten an der Grundlinie von Pollersberg rübergespielt. Und dann gab es ein ganz interessantes Anlaufverhalten von den beiden Offensivkräften von Bielefeld, weil derjenige, der ihm dichter stand, der ist nämlich sofort diagonal auf Pollersberg zugelaufen, hat da den Passweg zugemacht. Und der von der anderen Seite kam, der von der Mitte eher kam, der ist dann auf Bates zugelaufen. Und das war schon für ihn eine brenzlige Situation. Sein Passweg wurde zugemacht. Es war ein Anlaufen, das eher unkonventionell ist. Und da hat er super reagiert. Er hat den dann einfach ausgespielt, was dann auch keine Selbstverständlichkeit ist für so einen großen Innenverteidiger und auch mit Risiko verbunden ist. Und er hat in dem Spiel auch schon gezeigt, dass er damit umgehen kann und auch wurde auch sicherer. Also dann die Nominierung zweimal auf Lacroix wirkte ein bisschen okay, der sollte dann eben auch spielen, aber der wirkte dann doch schon anfälliger als Bates, fand ich, nach dem Bielefeld-Spiel. Deswegen finde ich das jetzt eigentlich auch eher erwartend, dass Bates zurückgekehrt ist. Mangala auf der 6 ist dann wohl geschuldet eher, dass man versucht, da die Zweikampfstärke mitzunehmen. Ganz wenig überraschend finde ich rechts in der Reihe jetzt nicht. Rechts in der Reihe ist klar, Holtby Hand hat er in der Mitte gelassen. Links Janicic, gut, da hätte man eventuell vielleicht eben doch Hang. Dafür sind die eben auf der Bank. Ne? Dann hast du mit Ito, Arp, Hang nochmal drei starke Offensivkräfte, abgesehen mal vielleicht von einer kleinen Formschwäche von Ito. Und mit Moritz hast du da eben nochmal einen Defensivmann im Mittelfeld, der eben auch nochmal wichtig sein kann, je nach Spielstand. Also die Aufstellung, würde ich sagen, ist auch vielleicht bis auf eine Auswechslung, könnte ich mir vorstellen, ist es ungefähr die Aufstellung, die uns auch gegen St. Pauli erwarten wird.
Naja. Okay. Wollen wir mal sehen. Lasogga ist ja auch nicht unumstritten gewesen die letzten Jahre. Aber jetzt feiern sie ihn ja alle. Wenn er so weitermacht, ist ja alles gut.
Ja. Also ich zum jetzigen Zeitpunkt will ich gar nicht mutmaßen, mit welcher Taktik wir spielen. Spieler, das wird so relativ, ja, ich sag mal so 8 von den 11 sind sicherlich gesetzt irgendwie, die jetzt auch die letzten Spiele mal gespielt haben. Aber wie Kautschinski da jetzt so reingeht, das, ja, also man sieht halt auch, dass er relativ viel variieren kann. Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie das taktisch aussehen wird am Sonntag.
Na, euer Spiel war ja auch nicht ganz überzeugend, ne? Oder wie siehst du das? Euer letztes, das war ja...
Ja, das war nicht ganz so überzeugend. Auch das in Ingolstadt war ja nicht überzeugend. Aber wir haben endlich mal die Situation gehabt, dass das halt nicht so ein Riesenspektakel war und auch nicht gut war, aber wir 6 Punkte rausgeholt haben.
Ja, das ist natürlich wichtig.
Da kann ich grundsätzlich mit leben. Also gut war das nicht.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja in der zweiten Liga auch nur darum, dass du die Spiele gewinnst. Klar, in welcher Liga geht es nicht darum, aber irgendwie ist es bei jedem Verein ja so gefühlt so ein bisschen so, dass das alles noch nicht so hundertprozentig souverän wirkte. Also ich fand eine Zeit lang oder mit den ersten Spieltagen eigentlich Bochum relativ gut und war dann total überrascht, wo ich sie heute gesucht habe in der Tabelle, dass auf einmal Dresden so weit vorne war. Das ist vielleicht auch das, was man uns immer über die zweite Liga erzählt hat, dass da einfach alles passieren kann. Da gibt es eben nicht Bayern München. In Anführungsstrichen ist es wahrscheinlich der erste FC Köln ein bisschen, weil ich Köln dann doch von dem Spielerpotenzial höher einschätze, bewerte als den HSV, einfach noch mehr Routine haben, auch mehr eingespielt ist. Aber danach, also ich sehe den HSV so zwischen 2 und 8. Also ich finde, da kann alles passieren. Also ich erwarte definitiv nicht den Aufstieg in diesem Jahr. Ich würde mich freuen, wenn sie mit Tietz weitermachen, wenn er ein Jahr weiter alles vorbereiten kann. Und Ja, und dass sie es einfach zusammen angehen.
Ja, wir sind gespannt. Vor allem, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben heute wirklich noch ein Spiel in wenigen Minuten.
Genau.
Vergisst man so ein bisschen, wenn man das Derby denkt, was ich auch nicht verstehen kann, dass alle HSV-Spieler und alle Zuständigen da sagen, sie denken nicht ans Derby. Das kann mir keiner erzählen. Die Spieler werden genauso in der Kabine drüber sprechen. Auch gerade, weil sie nach jedem Heimspiel und Auswärtsspiel, heute schon wieder voller Block übrigens, also Auswärtskontingent, immer vergriffen am HSV, immer um die Ohren gehauen kriegen, wir wollen den Derby-Sieg. Das spielt schon eine große Rolle, aber hoffentlich setzen sie heute erstmal ein gutes Zeichen.
Ja, erstmal abwarten, genau. Ja. Ja, gut, Jungs, lass uns mal den Laden zumachen, sonst wird das wirklich zu lang irgendwie. Also, nochmal ein Hinweis natürlich, bei uns gibt es ein Public Viewing im Stadion, auch restlos ausverkauft am Sonntag. Also die meisten werden das Spiel oder viele werden das Spiel im Stadion gucken. Am Millerntor 15.000 auf mehreren Videoleinwänden. Und ja, der Rest fährt dann halt zu euch ins Stadion und die ja, anderen gucken das halt am Fernsehgerät. So, ja, ich glaube, wir haben soweit alles besprochen. Wir werden am Montagabend das Spiel besprechen, auch wieder zu dritt. Christian wird erzählen, wie er es wahrgenommen hat im Stadion und Guido wird erzählen, wie er das, da freuen wir mich auch schon drauf, wie er das wahrgenommen hat, weil er natürlich auch zu St. Pauli, sag ich mal, St. Pauli-Spielweise viel zu erzählen haben wird. Und ja, habt ihr noch irgendwas zum Abschluss?
Nö, alles gut. Ich freue mich auf das Spiel heute Abend und natürlich noch mehr aufs Derby Sonntag und dann auf unser nächstes Gespräch. Sehr gut.
Ja, alles klar. Dann bleibt gesund, Christian, da. Und ja. Wie gesagt, wer jetzt ja nicht sicher ist, kann gerne nochmal auf der Webseite, ich verlinke es auch gerne nochmal, so ein paar Sicherheitstipps durchlesen. Ansonsten wisst ihr alle, wie ihr da hinkommt mit dem Shuttle, hatte ich schon gesagt. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen und den Hörerinnen zu wünschen, ein schönes Spiel und erfolgreiches Spiel am Sonntag zu haben, auf das alles gut wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Forza und ciao. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Danke, bis dann. Tschüss, tschüss.